Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Tilo Jan.
Wie genau wissen wir eigentlich, was da durch uns durchfließt? Blut, die 5 bis 6 Liter in uns. Es gibt da momentan einen ganz speziellen Blutspendefall in den USA. Gesucht wird weltweit eine sehr seltene Blutkonstellation. Ja, A, B, A, B und 0. Soweit kriegen wir vielleicht noch aus dem Stand hin.
Also erstens mal sind A, B und 0, die sind zuerst entdeckt worden. Ja? Und zweitens sind das auch die allerwichtigsten Blutgruppen, denn wenn sie da nicht kompatibel transfundieren, gibt es immer ein ganz schweres Krankheitsbild.
Sagt Reinhard Henschler, Leiter des Instituts für Transfusionsmedizin am Uniklinikum Leipzig. Er hilft uns heute, unser Blut zu verstehen. Außerdem sprechen wir übers Aufräumen. Sie kann nämlich sehr gut aufräumen.
Hallo, I'm Marie Kondo. Meine Mission ist, durch Aufräumen die Welt zu verändern.
Marie Kondo, Bestseller-Autorin, Aufräum-Koryphäe, bei Netflix momentan zu sehen, in einer neuen Serie. Was die uns beibringt, auch das klären wir heute. Und wir sprechen über eine Warnung. Der Bundesverband der deutschen Industrie, die also die auf unsere Wirtschaft aufpassen, die warnen heute vor zu viel Einfluss Chinas. Was hinter dieser Angst steckt, auch das klären wir in diesem Podcast. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
Deutschland und China sind eigentlich Freunde, haben zwar ein unterschiedliches staatliches System, die Kultur unterscheidet sich auch, aber trotzdem pflegt man gute Beziehungen. Auch weil China der wichtigste Handelspartner Deutschlands außerhalb der EU ist. Achtung, sagt heute der Bundesverband der deutschen Industrie und fordert mehr Widerstand gegen China in einem Grundsatzpapier. Was das bedeutet, klären wir mit Volker Findhammer aus unserem Hauptstadtstudio. Volker, in dieser Warnung vom Bundesverband der deutschen Industrie. Was steht da genau drin?
Ja, das ist ziemlich interessant, das Papier, weil eigentlich hat sich die deutsche Wirtschaft lange dagegen verwandt, dass man gegenüber China rigide Maßnahmen an den Tag legt. Denken wir da mal ran, erst im vergangenen Dezember hat ja die Bundesregierung die Außenwirtschaftsverordnung verändert. Da kann also die Beteiligungskontrolle, ab wann die Bundesregierung kontrollieren kann, wenn sich ausländische Unternehmen hier bei Deutschen einkaufen, diese Schwelle ist von 25% auf 10% reduziert worden, dass man eben früher eingreifen kann. All das scheint dem BDI jetzt nicht genug zu sein. Er fordert eine schärfere Fusionskontrolle, er schaut eine schärfere Kontrolle bei den Subventionen und erfordert auch eine schärfere Kontrolle bei Übernahmen. Und das ist dann schon ziemlich interessant, weil es solche Bemühungen auch schon seit geraumer Zeit auf EU gab, all das zu verschärfen. Jetzt legt der BDI eben nach und da merkt man dann schon, wie sich offenbar die Wettbewerbsverhältnisse verändert haben. Die deutschen oder europäischen Unternehmer sind offenbar nicht mehr die wichtigen Player, die das ganze Geschehen bestimmen, sondern einkaufen tun sich die chinesischen. Und da tut sich offenbar so ein bisschen Angst auf bei der Industrie.
Vor was hat man da genau Angst?
Ja, dass die Firmen einfach vom Markt weggekauft werden, übernommen werden und dass dann fortan ein ganz anderes Regiment in diesen Unternehmen herrscht. Eben kein unter Umständen demokratisch kontrolliertes, sondern ein staatlich kontrolliertes von chinesischer Seite. Dass der Wettbewerb eben verzerrt wird durch eben diese staatlich mitbestimmten Unternehmen in China. Das ist so natürlich ein Wabonspiel und natürlich auch ein gnadenloser Wettbewerb, der da herrscht. Und da hoffen natürlich alle Seiten immer, sowohl die chinesische als auch die europäische wie die deutsche, dass im Fall des Falles der jeweilige Staat eingreift und da so als Korrekturfaktor wirkt, um den Wettbewerb dann doch wieder in die eigenen Interessen oder in die eigenen Bahnen zu lenken.
Wo hat denn Stand heute China schon massiven Einfluss auf den deutschen Wirtschaftsmarkt?
Naja, wenn wir uns mal beispielsweise anschauen, es gibt jetzt die Überlegung, dass es den Zusammenschluss von Siemens und Alstom geben soll. Das sind zwei große europäische Unternehmen, die sind im Eisenbahnbereich unterwegs und da gibt es ein großes chinesisches Unternehmen, CRRC, das ist dann der größte Wettbewerber. Also da gibt es dann faktisch nur noch international zwei große Wettbewerber und da fordert die Industrie jetzt beispielsweise, dass das europäische Wettbewerbsrecht das genehmigen soll. Das dürfte es eigentlich nicht, weil wenn man auf den europäischen Wettbewerb schaut, entsteht da ein Monopolist. Das will man ja eigentlich nicht haben. Aber im internationalen Wettbewerb ist dann nur noch dieser chinesische Konkurrent. Und wenn diese Fusion jetzt verboten wird, dann stehen da zwei schwache europäische Unternehmen, die am Ende möglicherweise von dem chinesischen übernommen werden. Und das möchte man jetzt verhindern. Deswegen ist jetzt auch mit Werf dafür geworben, dass die EU das quasi zulassen sollte. Und so gibt es in vielen Bereichen große chinesische Marktplayer, die man jetzt vom Namen nicht kennt, weil sie nicht so bekannt sind wie Apple oder wie sie alle heißen, sondern die sind große Industriekonglomerate mit solchen Kürzeln wie CRRC, die dann plötzlich große Marktanteile von europäischen oder anderen ausländischen Unternehmen aufkaufen und ihre Marktmacht dadurch stärken.
Wenn der Bundesverband der deutschen Industrie jetzt eben davor warnt, zucken dann alle zusammen oder wie sind die Reaktionen aus der Politik?
Nein, die sind recht gemischt. Wir hatten heute Mittag im Deutschlandfunk das Interview mit Daniel Caspari. Das ist tatsächlich ein erfahrener Handelspolitiker im EU-Parlament. Der leitet dort die CDU-CSU-Gruppe an. Und der hat schon gesagt, er freut sich zwar über den Schritt, dass der BDI jetzt endlich aufwacht, und hat dann tatsächlich gleich im nächsten Zug darauf verwiesen, dass es genau der gleiche Wirtschaftsverband war im Verbund mit anderen Wirtschaftsverbänden, die ganzen Jahre immer ausgebremst hatten, wenn die Politik auf solche Fragen reagiert hat, weil man natürlich auf der anderen Seite gleichzeitig Angst um die eigenen Geschäfte hatte. Das kam auch heute beispielsweise wieder durch. Da hat dann der Vertreter vom Deutschen Industrie- und Handelskammertag gesagt, man müsse aber immer bedenken, dass China tatsächlich der wichtigste Handelspartner sei und deshalb müsse man da jedes Wort auf die Goldwaage legen. Also man hat dann schon auf der anderen Seite auch immer wieder etwas Angst, dass die Handelsbeziehungen zu China, die tatsächlich extrem wichtig sind, eingeschränkt werden könnten, weil eben die chinesische Seite da viel rigider und viel schneller vorgeht.
China ist der wichtigste Handelspartner Deutschlands außerhalb der EU. Heute warnt der Bundesverband der deutschen Industrie vor zu viel Vereinnahmung Chinas und sagt, die deutsche Industrie muss widerstandsfähiger werden. Erklärt hat uns das alles Volker Findhammer aus unserem Hauptstadtstudio.
Deutschlandfunk Nova. Update.
250 Menschen, so viele sind ums Leben gekommen, als es im September 2012 in der Textilfabrik im pakistanischen Karachi gebrannt hat. Eine Textilfabrik, in der Kleidung vom deutschen Hersteller Kick hergestellt wurde. Vielleicht könnt ihr euch noch erinnern. 4 Betroffene haben deshalb gegen Kick geklagt vor dem Landgericht Dortmund. 30.000 Euro Schmerzensgeld haben sie gefordert. Heute hat das Landgericht Dortmund die Klage aber abgewiesen. Sprechen wir drüber mit Sabrina Loy aus unserer Nachrichtenredaktion. Warum wurde das abgewiesen?
Weil die Ansprüche nach pakistanischem Recht verjährt sind. Also das Ding ist nämlich, als das Landgericht Dortmund sich für zuständig erklärt hat, hat es festgestellt, dass der Fall nach pakistanischem Recht verhandelt werden muss, weil da, also in Pakistan, die Sorgfaltspflichten verletzt worden sein sollen. Jetzt kennen sich die Dortmunder nicht ganz so gut aus mit pakistanischem Recht. Deshalb hat die Dortmunder Zivilkammer ein Gutachten zum pakistanischen Recht eingeholt. Und dabei kam raus, dass Ersatzansprüche nach pakistanischem Recht aus den ganz großen Ausnahmefällen nach spätestens 2 Jahren verjähren.
Der Brand war im September 2012. Dann hätten die Betroffenen Kick also spätestens im September 2014 verklagen müssen, ja?
Richtig. Sie haben aber erst im März 2015 geklagt. Also laut diesem Rechtsgutachten ein halbes Jahr zu spät. Und im Gutachten ist das Landgericht jetzt gefolgt, als es die Klage abgewiesen hat, und die Frage, ob die Ansprüche überhaupt bestanden hätten, ist damit dann nicht beantwortet worden.
Was genau werfen die Betroffenen Kick denn vor?
Die Kläger sagen, dass Kick bei seinem Lieferanten nicht ausreichend dafür gesorgt hat, dass er die Sicherheitsstandards und die Brandschutzvorgaben einhält. Und das, obwohl Kick ganz genau dazu eben verpflichtet gewesen sei. Kick sagt dagegen, dass das Feuer durch einen terroristischen Brandanschlag ausgelöst wurde und nicht auf mangelnden Brandschutz zurückzuführen ist. Das hat ein Ermittlungsgutachten aus Pakistan ergeben. Die Kick-Leute sehen sich also nicht in der Schuld.
So, jetzt werden die Leute bei Kick dementsprechend zufrieden sein, dass diese Klage abgewiesen wurde, oder?
Einerseits ja, die sagen, dass sie sich in ihrer Rechtsauffassung bestätigt sehen und sagen auch nochmal, dass sie ja unabhängig von den juristischen Auseinandersetzungen die Betroffenen finanziell unterstützt haben mit über 5 Millionen Euro. Das Unternehmen findet es unterm Strich aber trotzdem nicht gut, dass die Frage der Kläger am Ende nicht beantwortet wird, also ob ein Unternehmen für seine Zulieferer haftbar gemacht werden kann.
Dann hätte es da ja zumindest mal Rechtssicherheit gegeben, kann man das so festhalten?
Genau, also das wünschen sich sowohl Kick als auch die Kläger, wenn auch sicherlich in einer anderen Art und Weise. Der Meinung sind auch das Europäische Zentrum für Verfassungs- und Menschenrechte in Berlin und die Organisation Medico International, die haben die Klage der Pakistaner unterstützt. Die sagen, dass das aktuelle Recht der globalisierten Wirtschaft, also wo man halt in Pakistan Sachen für Deutschland herstellt, einfach nicht gerecht wird. Und die Politik muss da auf jeden Fall nochmal ran und klare Gesetze zur Haftung von Unternehmen aufsetzen. Und auch wenn die Klage heute abgewiesen wurde, das Thema hat erneute Aufmerksamkeit bekommen. Das ist für die Kläger dann zumindest ein kleiner Trost.
Die können wiederum aber in Berufung gehen, oder wie ist das?
Können sie, ja. Ob sie das auch tatsächlich machen, ist noch nicht klar. Die wollen jetzt erstmal die schriftliche Urteilsbegründung abwarten und die dann auswerten.
Das Landgericht Dortmund hat die Schmerzensgeldklage von Betroffenen gegen den deutschen Textilhändler Kick abgewiesen. Der Grund: Verjährung. Informationen dazu waren das von Sabrina Loy aus unserer Nachrichtenredaktion.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Habt ihr vielleicht schon mitgekriegt im Netz oder so? Da gibt's gerade ein kleines Mädchen in Florida. Zainab heißt die, 2 Jahre alt, mit pakistanischen Wurzeln. Die ist krank und braucht Bluttransfusionen, weil es da eine ganze Menge gibt. Und weil sie eine sehr seltene Blutgruppe hat, ist es eben schwierig, solche Spender zu finden. Habt ihr euch vielleicht auch schon mal gefragt, wie kann das denn eigentlich sein? So selten Blut hat ja irgendwie jeder. Und in der Schule haben wir gelernt, es gibt ganz unterschiedliche Blutgruppen, eigentlich 4, ja, aber das ist doch nochmal ein bisschen differenzierter. Verena von Keitz aus unserer Redaktion hat sich mit diesem Fall intensiv heute beschäftigt. Sag nochmal, was genau für einen Spender braucht sie?
Also Zainab hat Krebs und braucht für die Behandlung regelmäßig Blutspenden und sie braucht jemanden, der entweder Blutgruppe 0 oder A hat. Das klingt uns noch vertraut, ne? Aber was viel wichtiger ist, dass diese Person, die das Blut spendet, nicht das Antigen mit dem Namen India B auf seinen roten Blutkörperchen drauf hat. Und das ist eben nur bei ganz wenigen Menschen der Fall. Und zwar nur bei welchen mit 100% indischer, iranischer oder pakistanischer Abstammung. Und nach solchen sucht jetzt die Organisation One Blood, die auf der ganzen Welt nach passenden Spendern eben auf der Suche ist.
Also spielt in diesem Fall wirklich noch mehr eine Rolle, was da los ist, als das, was wir in der Schule gelernt haben mit A, B und 0, wa?
Ja, genau. Das haben wir alle gelernt. Ne? Je nachdem, welche Gruppe du hast, sitzen auf deinen roten Blutkörperchen bestimmte Strukturen, nämlich Antigen A oder Antigen B oder auch beide. Wenn du Blutgruppe A, B hast oder keins bei der Blutgruppe 0. Und all das, was dein Körper nicht hat, was er nicht kennt, das attackiert er sofort mit Antikörpern, wenn plötzlich zum Beispiel nach einer Bluttransfusion so ein Antigen in deinem Körper rumschwimmt. Also darf jemand mit Blutgruppe 0, der ja keine Antigene A und B hat und die auch nicht kennt, kein Blut von jemandem bekommen, der A, B oder AB hat, weil er nämlich sonst sofort dagegen Attacke fährt. Andersrum, bei AB kommst du eigentlich mit allem klar, weil du ja alle Antigene kennst. Mhm. So, kompliziert genug, haben wir aber in der Schule gelernt. Jetzt ist es aber so, dass diese Antigene A und B bei weitem nicht die einzigen Strukturen auf den roten Blutkörperchen sind.
Rhesusfaktor.
Ja, sehr gut. Hast du auch schön aufgepasst. Mhm. Ne? Rhesusfaktor ist auch so eine Struktur, haben wir irgendwas gelernt mit Schwangerschaften, erstes, zweites Kind. Es gibt aber noch über 20 weitere verschiedene Gebilde, die sitzen auch auf der Oberfläche der roten Blutkörperchen. Und von denen gibt es auch unterschiedliche Varianten. Auch manchmal unabhängig davon, wo du herkommst. Im Fall von Zainab ist es jetzt so, dass auf ihren roten Blutkörperchen dieses Antigen India B fehlt. Ne? Mhm. Also es ist so ein bisschen quasi wie bei Null, da fehlt was. Das kommt aber sonst bei fast allen Menschen auf der Welt vor, dieses India B. Mhm. Und deswegen muss sie auf jeden Fall Blut haben von Leuten, die das auch nicht haben, weil sonst Antikörper-Blut-Klumpalarm. Ja. Und amerikanische Medien berichten, dass bisher 3 passende Spender gefunden worden sind durch diese riesen Suchaktion. Aber da sie bei der Behandlung ihrer Krebserkrankungen noch über einen längeren Zeitraum Bluttransfusion bekommen werden muss, sucht man nach ungefähr 7 bis 10 weiteren von diesen seltenen Spendern.
Ganz schön komplex die ganze Sache. Aber womit hat es denn zu tun, dass wir trotzdem immer nur in diesen 4 Blutgruppen denken? Dabei gibt es ja viel mehr.
Ja, darüber habe ich mit Reinhard Henschler gesprochen. Er ist Leiter des Instituts für Transfusionsmedizin am Uniklinikum Leipzig. Und er hat mir erklärt.
Also erstens mal sind A, B und 0, die sind zuerst entdeckt worden. Ja? Und zweitens sind das auch die allerwichtigsten Blutgruppen. Denn wenn Sie da nicht kompatibel transfundieren, gibt es immer ein ganz schweres Krankheitsbild. Das hat damit zu tun, dass gegen die Blutgruppen A und B, der AB, jeder Mensch im Laufe der ersten Lebensjahre sogenannte Antikörper bildet, unabhängig davon, ob er was transfundiert bekommt oder nicht. Das heißt, bei AB0 ist es klinisch und medizinisch enorm eingreifend, wenn Sie einen Fehler machen.
Und bei all den anderen Antigenen, von denen ich eben schon gesprochen habe, da wird es eigentlich erst dann ein Problem, wenn du schon mal eine Bluttransfusion bekommen hast, mit einer anderen Struktur, weil dann dein Immunsystem erst Antikörper bildet und nicht wie bei den anderen AB, die schon sofort hat. Und dadurch sensibilisiert wird das Immunsystem. Und wenn dann die nächste Transfusion kommt mit dem falschen Blut, erst dann wird es problematisch. Und deshalb haben wir das in der Regel einfach nicht auf dem Schirm.
Wie wichtig ist es denn überhaupt zu wissen, welche Blutgruppe ich habe?
Reinhard Henschler hat mir gesagt, das wäre schon ganz nett für einen selbst zu wissen, aber jetzt nicht unbedingt überlebenswichtig. Auch weil man mit einem Schnelltest in einer Minute weiß, ob du A, B oder AB oder 0 bist.
Was wichtiger ist, ist, dass man weiß, ob man einen Antikörper hat oder nicht hat, wenn man schon mal transfundiert ist. Und da kriegt man von der Klinik oder vom Blutspendedienst einen sogenannten Blutgruppenausweis mit einem extra Eintrag. Und der ist dann wirklich wichtig. Und die Leute, die so einen Antikörper mal gebildet haben, das sind genau diejenigen, die ein Risiko haben, wenn sie transplantiert werden würden. Und auch wenn die mal im Notfall Blut brauchen, dass sie wissen von ihrer Sensibilisierung und das jedem medizinischen Personal bekannt geben.
Denn wie gesagt, wenn du schon mal eine Bluttransfusion hattest und dein Immunsystem gegen andere Strukturen auf den roten Blutkörperchen sensibilisiert ist, dann kann es bei einer erneuten Transfusion dazu kommen, dass dann wirklich dein Immunsystem total Alarm schlägt und das ist schlecht. Und deswegen, wenn du so einen Ausweis hast, nach einer Bluttransfusion immer schön dabei haben.
Was hast du denn eigentlich für eine Blutgruppe?
Ich weiß nicht.
Das kann nicht sein.
Doch.
Okay, dauert eine Minute, haben wir gerade gelernt. Vielleicht prüfen
hier,
wir es.
Nadel?
Ich habe null. Ein kleines Mädchen in den USA braucht Blutspender mit einer sehr, sehr seltenen Blutgruppenkombination. Verena hat uns das erklärt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Na, das hat doch mal geklappt. Deutschland gewinnt das Auftaktspiel bei der Handball-Weltmeisterschaft gegen Korea mit 30-19. Das ist ein deutlicher Sieg bei dieser Eröffnung der WM, die zu Teilen in Deutschland und zu Teilen in Dänemark stattfindet. Handballnationalspieler Uwe Gansheimer, der hat sich schon im Vorfeld auf dieses Turnier gefreut. Der hatte nämlich Bilder im Kopf.
Wie die Zuschauer mit den Klatschpappen in Schwarz-Rot-Gold dastehen und die Hymne mitsingen. Und das ist schon ganz, ganz besondere Bilder und Erlebnisse, die man da im Kopf hat.
Alles klingt nach einer Heim-WM, ist aber in der Tat nicht. Deutschland teilt sich eben mit Dänemark. Diese Handball-Weltmeisterschaft ist die erste Handball-Weltmeisterschaft, die so geteilt wird. Fußball-Europameisterschaft, da kennt man das schon. 12 Spielorte, das kommt im nächsten Jahr auf uns zu. Da wird eben auch die Europameisterschaft verteilt. Wir haben mit Harald Lange darüber gesprochen heute, was das für die Stimmung und die Fankultur bedeutet. Harald Lange ist nämlich Fanforscher und Leiter des Instituts für Fankultur. Erstmal wollte ich von ihm wissen, ja, was er eigentlich sagt. Man muss ja keine neuen Stadien mehr bauen. Die Infrastruktur ist da. Aus Sicht der Fans, die aufgeteilte Handball-WM gut oder nicht?
Für die Fans, die die Spiele live in den Stadien bzw. Hallen erleben wollen, ist eine Aufteilung immer schwierig, weil man ja dann praktisch in zwei Ländern die Veranstaltung besuchen muss. Wobei jetzt die geografische Nähe zu Dänemark, zumindest für Norddeutschland, kein Problem ist. Für die Fernsehzuschauer ist das im Grunde völlig egal, in welchen Ländern, an welchen Orten das Ganze stattfindet, weil das Ereignis ja dann durch Medientechnik so zusammengestellt wird, als wäre das an einem Ort, beziehungsweise die beiden Länder werden dann so griffig gemacht durch die Übertragung, dass das den Fernsehzuschauer überhaupt nicht interessiert.
Aber was sagen Sie zum Geist so einer Weltmeisterschaft oder so eines Events? Da kann doch gar nicht sowas entstehen wie zum Beispiel das Sommermärchen 2006 im Fußball. So ein Wir-Gefühl gibt es ja dann nicht, wenn es aufgeteilt ist, oder?
Zumindest entsteht dieses Wir-Gefühl, wenn es dann entsteht, unter ganz anderen Bedingungen. Man könnte sagen, positiv gewendet, das Wir-Gefühl ist dann ein internationales Wir-Gefühl, weil die Dänen und die Deutschen dann gemeinsam diese WM ausrichten. Das hat Potenziale, aber auch Fallstricke. So nach dem Motto, naja, wenn es das zu sehr verzettelt, zu viele Spielorte sind, dann hat zwar jeder ein Stückchen von diesem Event, von dieser Großveranstaltung, aber dann ist die Frage, ob dieses Stückchen ausreicht, um so eine Stimmung, so eine Euphorie vom Zaum zu brechen, wie wir das beispielsweise von der letzten Handball-WM kennen.
Da ist Deutschland ja in Köln dann Weltmeister geworden. 2007 war das. Warum macht man das überhaupt? Sind es wirklich nur finanzielle Gründe, dass man solche Groß-Events auf unterschiedliche Länder verteilt?
Solange es viele Bewerber gibt, die sich um die Ausrichtung von Weltmeisterschaften streiten, solange ist das ein attraktives Modell, dass man dann eben auch mehrere Länder bzw. Landesverbände daran beteiligt, weil eben alle auch davon profitieren wollen. Es ist ja dann neben dem eigentlich wirtschaftlichen Erfolg auch nochmal so ein ideeller Erfolg nachweisbar, sprich, dass das Handballinteresse dann nach so einer Heim-WM in Anführungszeichen im jeweiligen Ausrichterland meistens etwas gewachsen ist. Das ist dann der, sagen wir mal, der pragmatische Grund, weshalb man sowas macht. Aber aus der Sicht der Fankultur ist sowas natürlich sehr kritisch zu bewerten, weil das Ereignis, das besondere Ereignis dadurch im wahrsten Sinne des Wortes ein Stück weit verzettelt wird.
Herr Lange, als Fanforscher, was raten Sie denn? Wie können solche Weltmeisterschaften, solche Europameisterschaften, die in mehreren Ländern ausgetragen werden, denn für mehr Begeisterung sorgen?
Also zunächst einmal glaube ich, das wird ein Zukunftstrend sein. Es wird auch bei anderen Sportarten so sein, dass man versucht, das internationaler zu gestalten, auch die Austragung, dass man mehrere Spielorte mit berücksichtigt. Bedingt durch die Tatsache, dass unser Sport, insbesondere der Spitzensport, der Profisport, der Unterhaltungssport ja letztlich Mediensport ist, kann man durch den Einsatz ja pfiffiger Medienkonzepte beim Fernsehzuschauer das Gefühl erzeugen, als wäre das alles letztlich an einem gefühlten Ort. Daran muss man arbeiten, dass diese Idee aufrechterhalten wird, auch wenn es letztlich nur eine Illusion ist, eine virtuelle Illusion und keine reale Spielsituation, wo man dann sagt, wir haben hier ein Turnier mit 20 Mannschaften, die alle an einem Ort sind und sich auch gegenseitig besuchen bei den Spielen. Das haben wir eh schon seit langem nicht mehr. Also zusammengefasst, die Verantwortlichen müssen versuchen, so eine Einheit in der Präsentation einer Weltmeisterschaft hinzukriegen. Und dann ist es auch egal, in wie vielen Ländern oder Standorten das Ganze ausgetragen wird.
Sagt Harald Lange, Fanforscher der Uni Würzburg. Es ist WM momentan in Deutschland und Dänemark.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ab und an zeigt sie sich gerade, blendend sogar, und das mitten im Winter, die Sonne. Eine 1 Million Grad heiße Plasmakugel sorgt für mächtig Leben bei uns auf dem Planeten. Doch was passiert, wenn damit irgendwann mal Schluss ist? Diese Frage haben wir uns heute nach der Wissensnachricht von Maike Rosenplänter gestellt.
Am Nachthimmel funkelt es immer so wunderschön. Und einige dieser Sterne, die wir da sehen, werden sich später zu funkelnden Kristallen entwickeln. Forscher der Universität Warwick beschreiben im Fachmagazin Nature, dass sie zum ersten Mal nachweisen können, dass aus ehemaligen Sonnen weiße Zwerge mit einem festen Kern werden.
Gut, Sonnen werden zu weißen Zwergen. Passiert das auch mal mit unserer Sonne, wenn da das Licht ausgeht? Das klären wir jetzt mit dem Astrophysiker Michael Büker. Grüß dich, Michael.
Hallo, guten Abend.
Bevor wir über unsere Sonne sprechen, wie sind denn aus den anderen Sonnen diese kleinen Zwerge geworden?
Ja, weiße Zwerge sind sozusagen eine Art Endstadium in dem, was man als das Leben eines Sterns bezeichnen könnte. Und wie dieses Leben verläuft und insbesondere wie es endet, hängt bei Sternen ganz entscheidend davon ab, welche Masse sie haben. Bei Sternen gilt im Allgemeinen, nur die Massereichen sterben jung. Das heißt, die schwersten Sterne, die 10, 50, 100 mal schwerer sind als unsere Sonne, die leben nur vergleichsweise kurze Zeit, nämlich einige Millionen Jahre. Andere Sterne, die wie unsere Sonne ein gesundes Durchschnittsgewicht haben, die leben einige Milliarden Jahre lang, und am Ende dieser Entwicklung steht dann die Existenz als weißer Zwerg.
Wie steht's um unsere Sonne, die wir da oben immer sehen? Könnte das auch mit der Sonne passieren?
Ja, das wird sogar ziemlich sicher auch mit unserer Sonne passieren, aber es wird auch noch eine ganze Weile dauern. Das Ganze ist so, dass das Innere der Sonne und sozusagen das Brennen der Sonne, was auch ihr Licht und ihre Energie mit sich bringt, das ist von einem empfindlichen Gleichgewicht gekennzeichnet. Das ist ein Gleichgewicht zwischen der Reaktion, zwischen der Kernfusion im Inneren der Sonne und die Schwerkraft, die von außen auf die Sonne drückt. Und wenn der Brennstoff für diesen Brennvorgang, nämlich Wasserstoff im Inneren der Sonne, irgendwann ausgeht, dann läuft das Ganze nicht mehr unrund. Das kann man sich ein bisschen vorstellen wie bei so einem sehr alten Dieselmotor. Wenn mir da der Treibstoff ausgeht, kann ich zwar auf meinen geheimen Zweitank mit Alpenbommesfett umschalten, aber dann läuft der Motor nicht mehr rund, und das wird dann auch der Sonne so gehen.
Die Frage ist, ob es dann irgendwann mal Dieselfahrverbote am Himmel gibt.
Genau.
Und sowieso Schluss ist. Wann passiert das mit der Sonne? Wann ist Schluss?
Also es wird noch ein paar Milliarden Jahre dauern. Die ersten Auswirkungen dessen, dass es in der Sonne rumort, werden wir in ungefähr, also wir nicht, aber werden gegebenenfalls diejenigen, die unser Sonnensystem bevölkern, in ungefähr 1 Milliarde Jahre zu spüren bekommen, wenn sich die Sonne nämlich zu einem roten Riesen aufbläht. Und das ist dann das erste Zeichen dafür, dass es, wie gesagt, im Inneren der Sonne nicht mehr rund läuft. Dann wird die Sonne ihre äußeren Schichten abstoßen. Das wird ein sehr schönes, aber auch ein bisschen gefährliches Spektakel. Und am Ende steht dann eben die Existenz als weißer Zwerg.
Ach, schau an, das gibt dann nochmal einen richtigen Knall. Also die bäumt sich nochmal einmal auf und dann explodiert sie.
Leuchtet nochmal sehr schön. Gar keine Explosion, sondern mehr so ein ausgedehntes, funkelndes Feuerwerk.
Ein leises Servus, vielleicht können wir so auch sagen,
genau.
Dazu. Aus ehemaligen Sonnen werden weiße Zwerge. Zu dem Schluss kommen jetzt Forscher der Universität Warwick im Fachmagazin Nature. Wann das alles mit dem Hellmacher an unserem Himmel vorbei ist, hat uns Michael Büker, der Astrophysiker, erklärt. Ganz lieben Dank, Michael.
Gerne, schönen Abend.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Das kann ja sein, dass ihr auch Vorsätze habt, zum Beispiel aufräumen im neuen Jahr, weniger besitzen, sich trennen von zum Beispiel zu vielen Schuhen, zu vielen Klamotten, Büchern, unnötigen Möbeln. Jemand, der uns zeigt, wie man das perfekt macht, sich trennen und aufräumen, das sie.
Hallo, I'm Marie Kondo. Meine Mission ist, 片付けによって世界をときめかせていくことです。
Marie Kondo, Japanerin, Bestseller-Autorin, vom Times Magazine zu einer der 100 einflussreichsten Personen gekürt, hat eine ganz eigene Aufräummethode erfunden und ist jetzt für uns zu sehen, achteilig in der Serie auf Netflix. Und man muss sagen, alle sind sehr begeistert. Das Feedback online ist wirklich sehr positiv. Alle bis auf eine. Unsere Reporterin Rebecca Endler. Grüß dich, Rebecca.
Hey.
Bist du skeptisch, weil du sehr gut aufräumen kannst und die Hilfe nicht brauchst? Oder weil du den Hype um diese Serie nicht teilst?
Nein, ich kann nicht gut aufräumen, aber ich mag das Prinzip nicht, dass mir Leute sagen, was ich zu tun haben soll. Also ich mag keine Ratgeber, keine Lebenshilfen, all das finde ich überflüssig.
Wie sich diese Haltung geändert hat seit gestern Abend, da hören wir jetzt mal rein.
Es fing am 1. Januar an. Die verkaterten Augen sind kaum geöffnet, da ereilt mich auch schon eine Push-Nachricht von Netflix. Ich soll mir doch Aufräumen mit Marie Kondo anschauen. Aufräumen. Dann die Kollegen, die mich fragen, und, hast du schon Aufräumen geguckt? Nein, noch nicht. Und jetzt das. Rebecca, mach da doch mal was drüber. Also gut, für euch habe ich mir die Welt von Marie Kondo angeschaut.
She looks excited. I'm so excited because I love mess.
Kondo ist 34 Jahre alt, Japanerin und sie ist der aufgeräumteste Mensch, den man sich so vorstellen kann. Genauso sieht sie auch aus. Adrett und ordentlich. Nachdem sie mit 19 ihren Kreuzzug gegen das Chaos begonnen hat, hat sie 3 Bücher geschrieben, die in 27 Sprachen übersetzt wurden. Und jetzt hilft sie ganz gewöhnlichen US-Amerikanern, ihren Besitz in 5 Haufen zu sortieren. Größtenteils auf Japanisch. Aber erstmal wird meditiert.
Okay, so stara. Sakini aisatsu shou kana.
I'd love to greet your house first.
I love that.
Excited.
Das ist jetzt erstmal nicht typisch japanisch vorm Aufräumen, aber.
Also es gibt natürlich schon im Kampfsport gibt es schon die Tradition zu sagen, okay, bevor wir anfangen mit dem Training, meditieren wir erstmal für, was weiß ich, 2 Minuten oder so und halten Stille und konzentrieren uns darauf, dass es jetzt dann gleich losgeht.
Verena Maser ist Japanologin und Expertin für japanische Popkultur. Sie und Monika Lubitz, ebenfalls Japanologin und Übersetzerin von Marie Kondos Bücher, helfen mir beim Einordnen der Haushaltsshow.
In der japanischen Kultur ist Hausfrau sein ein anerkannter Beruf. Von daher ist Haushalt eine Berufung sowieso schon.
Monika Lubitz erzählt mir, dass traditionell in Japan die Ehemänner ein Taschengeld von ihren Frauen bekommen. Denn die sind die Familienmanagerin. Haushaltsführung hat daher in Japan ein ganz anderes Standing als hier. Zurück zur Sendung. Nach der Meditation geht's ans Eingemachte, Haufen bilden.
First is clothing.
Kleidung.
Next is books.
Bücher.
Then paper.
Papierkram.
The largest category is Kimono.
Kimono ist alles, was in Küche, Bad, Garage oder Keller rumliegt.
Finally, sentimental items.
Und persönliche Gegenstände. Alles, was ich besitze, müsste ich also jetzt in einen dieser 5 Haufen werfen.
Only when you actually are confronted with how much exactly you have, that you start to realize what you need to do.
Zu tun ist,
okay,
jedes Ding einzeln in die Hand nehmen und entscheiden, does it spark joy? Bringt mir das Freude? Ja, nein. Wenn nein, dann muss ich mich bei dem Ding bedanken und persönlich verabschieden, bevor ich es ausmiste.
Ich habe so das Gefühl, so dieses Dankbarkeit zeigen und sich zu verabschieden, ist schon was einem Japan schon beigebracht wird, auch als Kind. Und dass man das jetzt halt einfach aufs Aufräumen überträgt, ist da, glaube ich, nur ein logischer Schritt weiter.
Es ist eine Form des Respektzollens, sagt Verena Maser, die auch viel damit zu tun hat, dass es in Japan eine große Geschenkekultur gibt, die Wohnungen aber sehr klein und sehr teuer sind. Um also nicht völlig im Chaos zu versinken, ist es notwendig, sich auf eine respektvolle Weise von den Dingen zu trennen. Nun gibt es ja viele Formate, in denen irgendwelche Experten und Expertinnen das Leben von Menschen verbessern wollen, indem sie in ihr Haus gehen, die Nase rümpfen und anfangen, irgendwas auszutauschen. Hier, kauf dir das, dann ist dein Leben besser, du bist schöner, potenter und überhaupt. Das, was ich bisher von Tidying Up, Aufräumen gesehen habe, ist das genaue Gegenteil. Erstmal, man kann in der KonMari-Methode auch eine gewisse Kapitalismuskritik erkennen. Nicht mehr, sondern weniger ist das Ziel. Dann sind das hier ganz normale Menschen, die besucht werden. Keine Messies, keine Weirdos. Niemand wird in dieser Sendung vorgeführt. Kondo beobachtet, angenehm, wertfrei, japanisch, freundlich.
Ja, schon. Also in Japan ist es eigentlich nicht üblich, dass man öffentlich Kritik an anderen Leuten äußert, ob diese Kritik jetzt angebracht ist oder nicht.
He says, oh, the whole cleaning thing is like sexy. So it's just, you know,
I'm serious.
That is a very American way of looking at it. I love it so much. It really is.
Und jetzt zur alles entscheidenden Frage. Does it spark joy oder kann es weg? Nur so viel. Ich hatte überhaupt nicht vor, dem Hype zu verfallen. Aber nach 2 Folgen bin ich aufgestanden und habe angefangen, meine Besitztümer in Häufchen zu türmen. Vielleicht wird's also doch noch was mit mir und Ordnung.
Verena von Kaltz und Tilo Jahn sind raus mit dem Update für heute. Mhm. Wir hören uns morgen wieder.
Morgen?
Bis dahin.
Womit auch immer.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.